den ersten Menschen diesen Segen zusprach, so hat er auch später dem Abraham die folgende Zusage gegeben. Abraham, wir sagen, der erste Jude und ja, Stammvater anscheinend von sehr vielen Menschen sonst im Nahen Osten. Ich möchte diese Verse lesen, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da heißt es, dann befahl der Herr Abram, er hieß damals noch Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und deine Familie, deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Aber alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Alle Völker. Denk an den Stammbaum. Du bist gemeint. Nur kurz zur Erklärung wegen dem Abraham. Abraham wurde später von Gott umbenannt zu Abraham. Eben mit der Bedeutung, du sollst zum Vater vieler Völker werden. Und darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Vater sein. Das heißt, Vater der Menge. Gut, Gott hatte das versprochen. Gott hat immer mehr und immer besser versprochen. Aber wenn Gott das so versprochen hat, wo ist denn dann der Segen? Wir sehen um uns herum schon oft genug so viel Leid und durch die Medien prasseln förmlich immer wieder schlechte, traurige Nachrichten auf uns herab. Und dann scheint es zudem auch noch, dass die Welt wirklich voll ist von Ungerechtigkeit. Aufgrund vieler prophetischen, das heißt vorhersagenden Worte im Alten Testament, bestand aber im Volk Israel schon lange eine ziemlich klare Erwartung, dass da einer kommen würde, ein Gerechter, der für Gerechtigkeit sorgt, ein Retter, der sich um die Verlorenen kümmert, ein König, der Frieden und Wohlstand zu seinem Volk bringt, ein Helfer, der Heilung bringt, kurz der Messias, ein Segen für alle Menschen. Also hatten sie schon eine Erwartung von diesem Segen. Und ich möchte jetzt lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir zu Anfang gelesen haben, weil es interessant ist, dass in allen Evangelien es diesen Bericht über die Einzug in Jerusalem gibt. Fast gleichermaßen, ähnlich lautend. Und ich lese also aus Matthäus 21, da heißt es, kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung, die Vorhersage, erfüllt, wo es heißt im Alten Testament, sagt dem Volk Israel, jetzt kommt's, was da steht, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Dieses Wort erfüllte sich. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Und er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Hier wird schon klar, dass viele aus dem Volk ganz sicher den Messias erwarteten. Und dass sie aber gerade diesen Vers, den wir hier sehen, in Gelb, gewählt haben oder gesungen haben oder gerufen haben, geschrien haben. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Das war nicht so ganz einfach so, das kam nicht von ungefähr. Es war die Zeit vor dem Pessach. Das Pessachfest ist das Fest, wobei die Juden an der Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten denken. Das machen sie bis heute. Genau gesagt machen sie das eigentlich jetzt, seit gestern Abend. Gestern Abend war der Anfang des jüdischen Pessachfestes und da sitzen die ganzen Familien, weltweit jüdische Familien zusammen, auch in Israel natürlich, und sie feiern mit allerhand Symbolen und Psalmverse. Und gerade dann singen sie auch unter anderem zum Beispiel diesen Psalm 118, woraus diese Worte stammen. Darum, es war ihnen schon irgendwie vielleicht gerade da bekannt, geläufig. Aber der Vers war auch ganz klar darauf hin zielend, es geht um den König, um den Messias. Ne? Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Das Wort für gepriesen im Urtext ist das Wort, was ich ganz zu Anfang euch gezeigt habe. Das gesegnet, genau das Wort. Da komme ich später noch drauf. Diese Verse drücken die Messias-Erwartung des Volkes Israel ganz klar aus. Jesus, der Messias, hatte 3 Jahre unter seinem Volk machtvoll gewirkt. Er hatte Kranken geheilt, er hatte Tote auferweckt, er hatte Dämonen ausgetrieben, er hatte Stürme gestillt, er hatte Brot wunderbar vermehrt. Hier war der Segen, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Hier war der Messias Israels der Segen für die Welt. Sein Auftreten war aber nicht mit so einer diktatorischer Gewalt, als Macher oder als Bestimmer. Wer ihm folgte, folgte ihm freiwillig. Und es war, wie er selbst gesagt hatte, des Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So steht es auch in Markus 10, Vers 45. Sein Leben zu geben, das weist uns auf das Geschehen am Karfreitag hin. Dort ließ der Messias, der Fürst des Lebens, der Heilige und Gerechte, wie er an anderer Stelle genannt wird, dort ließ er freiwillig sich ans Kreuz schlagen und trug die Strafe für all unser Versagen. Aber geradezu in der direkten Folge, am dritten Tag, wurde der, der selber Tote auferweckt hatte, von den Toten auferweckt. Karfreitag gibt es nicht ohne Ostern. Amen? Ja, würde ich sagen. Halleluja. Karfreitag gibt es nicht ohne Ostern. Und auch da erfüllten sich die Hoffnungen und die Versprechen, die Gott durch seinen Propheten gegeben hatte. Der Segen für alle Menschen. Alle Menschen sollten Grund haben, Gott zu loben für seine Gnade. In dem Galaterbrief, Kapitel 3, steht es so. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Wenden wir nun zunächst uns wieder dieses Geschehen beim Einzug in Jerusalem zu. Insbesondere die Worte, womit die Menschen dem Herrn begrüßen. Jetzt komme ich wieder auf das Wort, was ich ganz zu Anfang geschrieben habe. Und man kann das ganz rechts oben auf dem Bild lesen. Da ist das gleiche Wort, Baruch. Da heißt es Baruch Haba Bashem Adonai. Gesegnet der, der im Namen des Herrn kommt. Was will das Wort sagen? Gesegnet. Wir segnen Gott, wir segnen den Messias. Dieses Wort hat eine viel tiefere Bedeutung. Aber es will auch wirklich so viel sagen wie willkommen heißen. Nämlich diese ersten 2 Worte, die man da lesen kann, vielleicht entziffern kann oder Baruch Haba, das findet man heute auch in Israel. Da, wo man an eine Wohnung kommt, da heißt es Baruch Haba, gesegnet, der kommt. Das heißt, willkommen. Und was heißt es denn, jemand willkommen zu heißen? Das heißt natürlich einfach, die Tür aufmachen und jemand hereinbitten, hereinlassen. Das, was wir mit den drei Kleinen heute Morgen gemacht haben. Ne? Ihr seid nicht vor verschlossene Türe gekommen. Ihr seid reingekommen mit euren Kleinen und wir haben sie willkommen geheißen in unserer Gemeinde, in unserer Familie Gottes. So sieht das dann aus. Das findet man, wie gesagt, an vielen Stellen in Israel. Da man ja nicht weiß, wie viele Leute kommen, heißt es ja sehr oft dann eben Mehrzahl, das Willkommen. Dann heißt es nicht Baruch Haba, sondern Bruchim Habaim. Das ist der Mehrzahl, die Mehrzahlsform. Einfach Willkommen für alle. Also Jesus wurde willkommen geheißen. Und er ist auch durch ein offenes Tor in Jerusalem hineingekommen. Hier ist ein Bild von der östlichen Stadtmauer in der Altstadt in Jerusalem mit dem sogenannten Goldenen Tor. Das Tor ist zugemauert. Gut, es ist auch nicht ganz das originelle Tor natürlich, weil Jerusalem wurde ja etliche Male erobert, in Schutt und Asche gelegt, inklusive Mauern, und dann wieder aufgebaut, zuletzt wohl im Mittelalter. Und da wurde dann das Tor gebaut. Da gibt es verschiedene, ich sag mal, Spekulationen oder Überlegungen, warum das nun jetzt zu sein muss. Die einen sagen, das war, damit ja der Messias nicht reinkommen kann. Einfach zu. Und zudem gibt es davor noch einen Friedhof, damit der Messias soll sich nicht verunreinigen, wenn er über tote Körper geht. Das ist eine Spekulation, ein Gedanke. Aber wie gesagt, da gibt es nicht wirklich das Eindeutige, weswegen. Es muss einfach das Tor zu sein. Dahinter ist auch heute, ist der eigentliche Tempelberg, da ist ja jetzt der Platz, wo diese beiden Moscheen sind, in Jerusalem. Ja, dieses Tor ist zu. Aber auch da beschreibt uns die Bibel, für die, die es gerne mal nachlesen wollen, in Ezekiel 43, dass das Tor wieder auf sein wird. Es heißt, es wird die Herrlichkeit des Herrn, Gottes Gegenwart, durch das Tor hineingehen, am Ende der Zeiten. Gut, wir haben heute Morgen unsere drei noch sehr kleine Erdenbürger gesegnet und sie willkommen geheißen. Und mein Gebet war es da, dass sie Jesus so früh wie möglich in ihrem Leben hereinlassen. Und was bedeutet das denn, Jesus in sein Leben hereinlassen? Das bedeutet, wie bei der offenen Tür und der Wohnung, dein Leben mit ihm zu teilen, dein Leben mit all seinen Facetten mit ihm zu teilen. Das bedeutet auch, ihn als Erlöser und wirklich kompetenter Bestimmer in sein Leben zuzulassen. Denn er ist der, der dich genau kennt. Durch ihn bist du ins Leben gerufen. Aber aufgepasst. Wenn du ihn hereinlässt, er will auch an die versteckten, kaputten, schmutzigen Seiten deines Lebens heran. An all diese Bitterkeiten, Enttäuschungen, Unwahrheiten, geheimen und belastenden Gedanken, alle Schuld, alle belasteten und zerrütteten Beziehungen, die wir mit uns herumtragen, da will er heran mit dir. Er ist ja der Besucher, gut, das ist jetzt nicht meine Küche, aber manchmal ist eine Wohnung so, dass man sagt, nee, lieber nicht reinkommen, so an der Tür lieber abfertigen. Das machen manche. Ja, aber Jesus ist der Besucher, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, komm, lass uns mal da dran gehen. Denn er hat das Grundlegende dafür schon getan, indem er für dich und für deine Sünde starb, an jenem Freitag am Kreuz von Golgatha. Was hat er getan, nachdem er in Jerusalem eingezogen war? Hat er da einfach fröhlich gefeiert, nur Party gemacht? Nein. Lies mal nach. Lies mal immer die Kapitel in den jeweiligen Evangelien, was danach alles kam. Nach dem Einzug in Jerusalem. Bis zu dem Moment, wo er dann am Kreuz hing und starb. Er hat den Tempel gereinigt. Hat Menschen gerügt. Er hat Heuchler demaskiert. Er hat aber auch um Jerusalem geweint. Und seinen Jüngern, seinen Freunden gibt er in dieser Woche eine ganz zentrale und wichtige Dinge weiter, einige. Zum Beispiel das Gebot der Liebe untereinander. Daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe, so wie ich euch geliebt habe. Aber auch seine Rede über die Endzeit, das heißt über die Zeit vor seinem Wiederkommen. Ganz wichtige Dinge. Und auch seine Lektion über den Heiligen Geist. Er hat gesagt, da wird einer kommen, der wird euch helfen, der wird euch erinnern an all dem, was ich euch gelehrt habe. Der wird euch trösten, ermahnen, der wird euch Gewissheit geben und mit Hoffnung erfüllen. Das ist der Heilige Geist, den Jesus da angesagt und versprochen hatte. Gut, was nach all diesen Dingen kam, ist bekannt. Karfreitag, Ostern. Aber wie kann das alles, was damals dann in Jerusalem geschah, dann heute für mich Bedeutung bekommen und mir helfen, mich erlösen? Wie kann das mein Leben verändern? Die Wahrheit ist da. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hat. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Durch den Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt. Ihr seid alle heute Morgen hier reingekommen. Ihr habt euch alle wunderbar auf den Stuhl gesetzt, wo ihr jetzt sitzt, und habt euch entspannt, weil ihr genau wisst, der Stuhl, der hält. Ne? Ich muss nicht aufpassen, es ist nicht wackelig. Nein, ich sitze bequem, entspannt und kann zuhören. So ähnlich ist es mit dem Glauben. Es ist eigentlich das gleiche Wort. Sich verlassen auf, ausruhen auf, glauben. Wir können glauben, wir dürfen glauben, aber es ist eine Entscheidung. Wenn du vertraust, dass Jesus Christus für deine Schuld mit seinem Leben am Kreuz bezahlt hat, und wenn du vertraust darauf, dass Gott eben das bei dir tut, was er Abraham schon angekündigt hat, nämlich, dass er dir seinen Segen schenkt. Nämlich, dass du Jesus immer mehr kennenlernst. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Durch seinen Geist bekommst du dann offene Augen, du bist gemeint. So war das. Den habe ich übersehen, Entschuldigung. Aber durch seinen Geist bekommst du offene Augen und offene Ohren. Ein offenes Herz. Vor einer offenen Bibel, hoffentlich, worin du dann liest. Denn ohne Lesen geht's nicht. Aber das wird dein Leben verändern. Es wird vieles klarer werden. Es wird vieles besser werden. Und du wirst einen anderen Blick auf dich selbst bekommen, auf andere Menschen, aber auch einen anderen Blick auf die Zukunft. Du wirst gesegnet sein. Die an Jesus Christus glauben, sind Zukunftsmenschen, sind Hoffnungsmenschen. Denn sie leben hin auf das Morgenrot. Das Morgenrot der Welterlösung. Ich möchte noch mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen für die Hoffnung, die du uns gibst, gegeben hast. Du hast alles dafür getan, damit wir sie bekommen können. Und wir danken dir, Herr, dass dir kein Preis zu hoch war. Nicht dein Leben, nicht das ganze Leid, was du durchgemacht hast. Aber danke, dass wir wissen dürfen, du lebst, du bist da. Du bist der Lebendige und der Sieger. Und wir feiern mit großer Freude diese Tage als ein Siegesfest. Ostern. Wir danken dir und preisen dich dafür. Und danken dir, dass wir so, ja, uns auf dich verlassen können und dass wir wissen dürfen, so sind wir gesegnet, so haben wir, bekommen wir den richtigen Blick auf allem. Herr, so segne uns weiterhin, auch in dieser Zeit und darüber hinaus, dass wir weiter heranwachsen, auch unsere Kinder heranwachsen als solche, die Hoffnungsmenschen sind. Wir beten dich an. Amen.
Ja, danke, Auke, für deine Botschaft. Wir haben heute viel von dem Segen gehört. Und da liegt es nahe, dass wir uns auch im Lied den Segen gegenseitig zusingen. Wir singen das Lied Geh unter der Gnade. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und zum Schluss spreche ich noch den Segen. Ich weiß nicht, wie ist es im Anschluss? Haben wir Kaffee trinken? Weißt du? Haben wir. Gut, und danach seid ihr alle noch herzlich eingeladen, unten im Keller zum Kaffee trinken.